Kündigung ist ein Text aus dem 1. Korintherbrief und ich lese mal vor, was wir dort finden zum Thema Gaben und Kompetenzen. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, als ihr Heiden wart, zog es euch mit Macht zu den stummen Götzen. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet, und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jedem das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. 1. Korinther 12, die Verse 1 bis 13. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, ein Text über den Geist Gottes und die Gaben des Geistes, die ineinandergreifen, in Vielfalt und in Einheit. Ein Text, der etwas aussagt über das Miteinander der Gemeinde Jesu. Aber schauen wir uns zunächst einmal die Situation an, in die hinein dieser Text geschrieben wurde. Was wir gelesen und gehört haben, war ein Ausschnitt von mehreren Briefen des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Korinth, eine Stadt 44 vor Christus, durch Cäsar als Kolonie für Veteranen neu gegründet. Seit 27 vor Christus Hauptstadt der Provinz Achaia. Dieser Ort lag verkehrsgünstig, 70 Kilometer westlich von Athen, bei einer Landenge, die die Peloponnes und das griechische Festland verbunden hat. Zwei Häfen, und das war so, dass Korinth eine wirtschaftliche Drehscheibe war zwischen Asien und Rom. Handel und Finanzgeschäfte und handwerkliche Produktion bestimmten das Leben der Stadt. Und das war ein buntes Treiben. Ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Immer wieder schlängelten sich die Menschen aus aller Herren Länder durch die Straßen der Stadt, vor allem Handelsreisende. Es roch nach Gewürzen. Händler schrien sich fast die Seele aus dem Leib. Geldwechsler hatten Hochkonjunktur und profitierten von der Unkenntnis ihrer Kunden. Bettler konnten sich, wenn sie sich gut platzierten, ja, das eine oder andere Geldstück erhaschen. Korinth war also eine quirlige Stadt mit einer bunt gemischten Bevölkerung, mit einer Vielzahl von Religionen und hellenistisch-orientalischen Kulten. Das war wirklich bunt. Da stießen in der Tat Welten aufeinander. Die im Exil lebenden Juden bildeten mit ihrem Monotheismus eine damals einzigartige Religionsform. Und ganz anders die orientalischen, die von arabischen Kulten geprägten vielen Götter der Astral- und Vegetationsgottheiten. Der Hellenismus, die griechische Philosophie, dieses Gedankengebilde, das war im Wandel. Die alten Götter des Olymp und die vielfältigen Opferkulte mussten einem stets wachsenden Rationalismus weichen. Sie prägten zwar die vielen Rituale der Menschen, doch die Sinngebungsstrukturen hatten sie nicht mehr wie vor Zeiten. Diese Religionen und diese Religion reichte nicht aus, um die komplexe Welt zu erklären. Und so eroberten Mysterienkulte die religiöse Welt der Antike. Und klar, diese kulturelle, religiöse und soziale Geschichte und Vielfalt spiegelte sich auch in der christlichen Gemeinde wieder. Vielfältig ist das Stichwort. Die Mehrzahl der Gemeindemitglieder in Korinth waren Menschen ohne jüdisch-religiösen Hintergrund, auch wenn es einige Judenchristen gab. Viele gehörten zu den sozial unterprivilegierten Schichten, aber nicht zu den ganz Armen. Und es gab auch in der Gemeinde Angehörige der Oberschicht, wie Crispus oder Erastus, die dann ihre Häuser für Gemeindeversammlungen und Abendmahlsfeiern zur Verfügung stellten. Und die Themen des Korintherbriefes führen uns eine lebendige Gemeinde vor Augen, allerdings mit erheblichen Problemen. Wer oder was ist wichtig in der Gemeinde? Wer darf oder wer muss in der ersten Reihe sitzen und wer in der zweiten Reihe Platz nehmen? Welche Kompetenzen werden gebraucht? Wer sollte die Gemeinde anleiten? An wem muss man sich orientieren, wenn man vorwärts kommen wollte? Und klar, irgendwie unterschwellig entstand da so eine Art Wettbewerb, um die Bedeutung von einzelnen Mitarbeitern und die Prioritäten, die zu setzen sind. Hat man sich doch auch irgendwie verglichen und versucht, die Dinge, aber auch die Menschen mit ihren Kompetenzen und geistlichen Gaben einzuordnen. Um hier an dieser Stelle die richtigen Akzente zu setzen, greift Paulus ein durchaus bekanntes Motiv der Antike auf. Es ist eine Fabel. Paulus integriert das sozusagen in seinem Brief an die Korinther. Und es ist eine Fabel, die durch den römischen Geschichtsschreiber Livius überliefert ist. Ich will euch die mal vorlesen. Zu der Zeit, da im Menschen noch nicht wie jetzt alles in eins zusammenstimmte, sondern jedes einzelne Glied seinen Willen, seine eigene Sprache hatte, zürnten die übrigen Glieder darüber, dass ihre Sorge, ihre Arbeit und Dienstleistung dem Magen alles herbeischaffe. Der Magen ruhig in der Mitte nichts weiter tue, als dass er die dargebotenen Genüsse sich behagen lasse. Sie hätten sich hierauf verschworen, die Hände sollen keine Speise zum Mund führen, der Mund keine dargebotene annehmen, die Zähne keine zermalmen. Indem sie in solchem Zorne den Magen durch Hunger bändigen wollten, seien zugleich die Glieder selbst und der ganze Körper völlig abgezerrt. Da habe sich gezeigt, dass auch der Magen nicht müßig seine Dienste leiste und ebenso wohl nähre als genährt werde, indem er das durch Verdauung der Speisen zubereitete Leben und kraftgebende Blut in die Adern gleichmäßig verteilt an alle Teile des Leibes zurückgebe. Das war eine Fabel, damals vom Geschichtsschreiber Livius bekannt, die Paulus aufgreift in seinem Brief an die Korinther. Und wie das manchmal so ist, im säkularen Bereich gibt es ja gute Anknüpfungspunkte, hilfreiche Bilder und Vergleiche, auch Methoden, die der Gemeinde Jesu ja von Nutzen sein können. Paulus stellt in seinem Rückgriff auf diese Fabel heraus, die Gemeinde Jesu ist wie ein menschlicher Körper. Die Glieder an diesem Leib sind unterschiedlich, wie wir es auch miteinander entdecken können. Und es wird die Notwendigkeit des Zusammenspiels der einzelnen Glieder herausgestellt. Natürlich haben auch säkulare Ansätze im Vergleich auf die Gemeinde Jesu ihre Grenzen. Im Unterschied zu Paulus will diese Fabel die schwächeren Glieder der Gemeinschaft des römischen Staates überzeugen, dass sie auf die herrschende Aristokratie angewiesen seien. Und so gibt es hier in dieser Fabel nur die Gegenüberstellung Magen und übrige Glieder. Und der Magen ist doch irgendwie der wichtigere. Paulus verwendet die Metapher jedoch nicht dazu, um die schwächeren Glieder auf ihre Abhängigkeit von den Starken hinzuweisen, sondern umgekehrt, um den Starken ihr Angewiesensein auf die schwachen Mitglieder und Glieder zu verdeutlichen. Alle arbeiten zusammen und ergänzen sich mit den unterschiedlichen Gaben und Kompetenzen. Jeder und jede hat etwas und kann was. Und zugleich ist jeder auch ergänzungsbedürftig. Paulus beschreibt das so: Es sind verschiedene Gaben, ein Geist, verschiedene Dienste, ein Herr, verschiedene Kräfte, ein Gott. Verschieden füreinander da. Und es ist interessant, es ist ein trinitarischer Bezug. Ein Geist, ein Herr, ein Gott. Wie man den einen Gott in den drei Personen erkennen kann und doch nicht auseinander dividieren kann, so soll der dreieinige Gott in den Verschiedenheiten, in der Verschiedenheit der Gaben, in den unterschiedlichen Kompetenzen und Aktivitäten der Gemeinde entdeckt werden. Die Menschen der Gemeinde sollen nicht auseinander dividiert werden können. Es gibt eine Einheit in der Verschiedenheit, im vielfältigen Miteinander, durch Gott, weil Gott so ist und weil Gott sich so zeigt. Also keine besseren und wichtigeren Gaben, Aufgaben oder Aktivitäten, kein Wettbewerb. Gott kann sich in jedem und durch jeden zeigen. Will sagen, der eine, dreieinige Gott zeigt sich vielfältig durch verschiedene Menschen in der Gemeinde. Das will er und das macht er auch. Und ich denke, das können auch wir bestätigen. Hier in der Gemeinde in Oberramstadt und in vielen anderen Gemeinden Jesu. Wir haben einen Herrn Jesus Christus und doch auch unterschiedliche Wegführungen, auch in unserem Glauben. Also wenn ihr mal ins Gespräch einsteigt, wir haben das eben von Maria gehört, ja, ihre Geschichte. Und wenn wir dann mal darüber nachdenken, was unsere Wegführungen sind. Wir haben einen Herrn und doch unterschiedliche Wegführungen. Wir haben den einen Herrn, aber wir erleben das Leben auch unterschiedlich. Ja, manche von euch sind in Pension gegangen, die leben jetzt ein anderes Leben als noch vor einem Jahr. Manche haben einen neuen Anfang gemacht im Blick auf die beruflichen Tätigkeiten. Manche gründen Familie. Wir haben einen Herrn, aber es ist so, dass wir das Leben unterschiedlich leben. Wir haben einen Herrn und wir setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Ja, dem einen ist dieses wichtig, also wenn man mal an das Gebäude denken hier, ja, die einen sagen draußen, Haus und Hof, Garten ist mir wichtig, ich möchte die Kinderarbeit, die liegt mir am Herzen, ich finde wichtig, dass wir Kontakte knüpfen zu Menschen in Oberramstadt. Wir haben einen Herrn und wir setzen unterschiedliche Schwerpunkte in unserem Glauben. Wir haben einen Herrn und wir machen unterschiedliche Erfahrungen, obwohl wir im gleichen Gottesdienst sitzen. Ich weiß nicht, wenn ihr mal ins Gespräch kommt heute nach dem Gottesdienst, was habt ihr gehört heute und erlebt im Gottesdienst? Dann tauscht ihr aus und manchmal ist das ja so, waren wir eigentlich im gleichen Gottesdienst? Es ist so, dass wir unterschiedliche Dinge und also das Gleiche unterschiedlich wahrnehmen. Wir haben einen Herrn. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben einen Herrn, wir sind als Personen und Persönlichkeiten unterschiedlich. Der eine ist eher introvertiert, der andere extrovertiert. Der andere sucht eher lange nach Lösungen, der andere will schnelle Lösungen. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir haben einen Herrn und doch sind wir als Personen und Persönlichkeiten unterschiedlich. Wir haben einen Herrn und doch haben wir auch unterschiedliche Gaben und Kompetenzen und Leidenschaften. Und das ist manchmal so, wenn man Menschen in der Mitarbeit fragt, zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit, da hat man 5 Mitarbeiter und jeder sagt, ja, ich habe aber diese Gabe und will das einsetzen. So sind Menschen, die sich an der Kinderarbeit oder für die Kinderarbeit interessieren, doch auch unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Begabungen, Kompetenzen haben und Leidenschaften und Persönlichkeiten sind. Wir haben einen Herrn dennoch. Wenn Gott sich also durch unterschiedliche Menschen und Gaben zeigt, und sie so auch erfahren lässt, dann sollten wir auch sehr wachsam miteinander umgehen, sehr sensibel. Wir werden eingeladen, offen zu sein für andere, ihnen mit Aufmerksamkeit zu begegnen. Und das ist ja manchmal so. Manchmal zeigt sich ja Gott gerade durch die, die so ganz anders sind als ich selbst. Es ist der Gott, der einem jeden das Seine zuteilt. Paulus macht das an einigen Beispielen deutlich und greift von den im Alten und Neuen Testament 32 bekannten geistlichen Gaben 9 in dieser Briefpassage auf. Er beginnt mit der Gabe der Weisheit, eine Gabe, die hilft, schwierige Situationen mit verschiedenen Sichtweisen in solchen Situationen das Gemeinsame herauszufinden. Das ist die Gabe der Weisheit. Er nennt die Gabe der Erkenntnis, also die Kompetenz, das zu empfehlen, was zum Wohl und zum Wachsen der Gemeinde oder in einer Situation oder bei Menschen wichtig ist. Oder aber auch die Gabe des Glaubens. Das ist eine Gabe, die Menschen gegeben ist, in einem außerordentlichen Maß an Zuversicht, den Willen Gottes zu erkennen. Sicherlich hilft uns ein Gabenseminar, etwas präziser zu sehen, auch was mit einzelnen Gaben konkret gemeint ist. Also eine herzliche Einladung, das Angebot der Gemeinde anzunehmen, an einem Gabenseminar teilzunehmen, digital. Also wer Interesse hat, wendet euch an Bernd Jodlacek. Er wird dann auch die Möglichkeit schaffen, dass ihr für euch ein Gabenseminar durchführen könnt. Vielleicht wieder mal nach 20 Jahren oder sogar nach 30 Jahren. Und es ist doch wichtig, dass man sich bewusst macht, gerade in dieser Zeit an diesem Ort zu prüfen, welche Gaben sind jetzt für mich dran, von Herzen, die ich von Herzen gerne tun würde und die Gott auch gebrauchen möchte, um sich zu zeigen. Und wenn Menschen auch eine gleiche Gabe haben mögen, jeder hat seine Geschichte mit Gott und es ist so, dass immer wieder neu geprüft und gefragt und überlegt werden muss, was ist eigentlich jetzt dran? Und was kann ich beitragen? Und manchmal ist es auch gut, aufeinander zu achten und genau darüber miteinander im Gespräch zu sein. Und vielleicht gibt es ja dann Schnittmengen, dass wir entdecken, ja, das ist uns gemeinsam wichtig. Die Gabe des Sprachengebets, für manche ein besonderes Zeichen dafür, dass ein Mensch gläubig sei, wird hier in der Liste erst am Ende der Liste aufgeführt. Sie ist nicht der Indikator dafür, dass ein Mensch Christ ist, sondern so der Apostel, niemand kann aus tiefem Herzen Christus seinen Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Die Gabe des Sprachengebets wird von Paulus auch mit der Gabe der Auslegung verbunden. Und diese Gaben haben ein Ziel. Alle Gaben haben ein Ziel. Denn mit ihnen ist eine Absicht verbunden, in einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Nützlich soll es sein. Und es ist interessant, dieser Begriff des Nutzens hat mich irgendwie erstmal stutzig gemacht. Gibt es doch vielleicht einen praktischen Gradmesser für Gaben, Aufgaben und Aktivitäten? Vielleicht in der Hinsicht, dass Gott, wenn einer nur an sich gedacht hat und das fromme eigene Ego bedient, dass Gott sich dann eben nicht zeigt. Und was keinen Nutzen für andere hat und was Nutzen ist, das entscheiden immer auch andere. Das können wir gerne für uns behalten. Was keinen Nutzen hat, können wir für uns behalten, vielleicht auch genießen. Und das ist das Interessante, wenn man das griechische Wort hier mal präziser in den Blick nimmt zum Nutzen, hier steht ein Begriff, der wortwörtlich heißt zum Nutzen, zum Zusammentragen, finde ich einen interessanten Gedanken. Also zum Zusammentragen, so könnte das Wort auch übersetzt werden. Also das heißt, wir empfangen etwas von Gott und was wir von ihm empfangen haben, das behalten wir nicht für uns, sondern geben es weiter. Wir tragen es zusammen, für alle etwas zusammen zum Bau der Gemeinde und zur Ausbreitung des Reiches Gottes. Gott offenbart sich, zeigt sich, wenn wir lernen, miteinander zu leben und füreinander da sind und das zusammentragen, was wir haben, das teilen lernen. Und dann werden Gaben zu Aufgaben und haben positive Auswirkungen. Und Mitarbeit ist immer mit Segen. Das bedeutet nicht immer Harmonie. Frommen Wellness vielleicht und alles wird gut. Denn wir bleiben ja unterschiedliche Menschen. Aber wir werden ermutigt, füreinander da zu sein, das zu teilen, was Gott uns schenkt, um für das Leben mit Gott in dieser Welt und in der Gemeinde fit gemacht zu werden. Meine Gaben und Kompetenzen, meine Vorlieben und Leidenschaften können anderen gut tun und helfen. Und wenn ein Mensch nicht viel tun kann, weil er vielleicht älter geworden ist, ein Wort der Weisheit, eine geistliche Erkenntnis, ein Gebet für andere oder die Ermutigung zum Guten sind gleichermaßen Taten, die nützlich sein können. Wenn wir das teilen, was wir haben, ehren wir zugleich auch unseren Gott. Das tun wir, wenn wir zusammentragen. Das geschieht zur Ehre Gottes. Gott lässt sich erleben. Gott zeigt sich durch seine Leute. Das lehrt uns achtsam, mit Respekt und Würde einander zu begegnen. Denn Gott selbst könnte sich mir durch den anderen zeigen. Amen.